1. Korinther 1, Verse 26 bis 31, schließt an die Aussage des Apostels, an der man ja immer weitermacht, dass das Evangelium mit all der menschlichen Intelligenz und mit allem Edelmut nicht begriffen wird, sondern eine Botschaft ist, über die die Welt nur spotten und lachen kann, als alberne Dummheit betrachten kann. Aber Gott hat durch diese Botschaft vom Kreuz unendlich viel Menschen verwandelt, neu gemacht und das Heil geschenkt. Und das unterstreicht er nun noch einmal, indem er die Korinther bittet, auf ihre Gemeinde zu blicken, auf das, was sie darstellen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Also auf den Augenblick, als Gott euch zu der Gemeinde geholt hat. Nicht viel weise nach dem Fleisch, also nach dem äußeren Urteil. Nicht viel mächtige, nicht viel angesehene sind berufen, sondern was töricht ist, oder sagen wir, was dumm ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich habe einen Mann, um den ich mich nun über 20 Jahre bemühe. Ich gehe immer wieder vorbei, rede mit ihm, und dieser Mann liegt mir schwer auf dem Herzen. Ich weiß nicht, warum. Sie haben wahrscheinlich auch Menschen, um die Sie sich so mühen. Ich wollte ihm gerne Jesus nahe bringen. Ich weiß, das braucht er. Das ist die Antwort auf sein Suchen und auf sein Fragen. Und er hat viele Nöte. Seit einigen Jahren ist er auch sehr schwer krank. Und ich habe viel mit ihm gebetet und für ihn gebetet, aber ich erreiche nichts. Gar nichts. Nicht, dass Sie meinen, das sei ein böser Mensch. Im Gegenteil, der ist wahnsinnig lieb. Und er ist vornehm und er ist edel und auch behandelt mich mit großem Entgegenkommen, aber ich kann ihm das Evangelium nicht übersetzen. Ich kann ihm nicht Jesus nahebringen. Und auch das Wort von der Vergebung, das prallt an ihm ab. Er hat keine Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben. Er weiß nichts vom Gericht Gottes und er lächelt mild, wenn ich rede. Er sagt, jetzt fängst du halt wieder an, nicht? Ja? Sehen Sie, an was liegt das eigentlich? Vielleicht können Sie sagen, da müssen andere kommen, haben Sie recht. Sicher können das alle anderen besser als ich. Die können vielleicht geschickter reden, mehr mit Einfühlungsgabe, aber Sie wissen, dass das tausend und abertausendmal auch um Sie herum geschieht. Dass Menschen das Evangelium nicht annehmen können. Und an was liegt das eigentlich? Ist ja heute ein Dauerbrenner in den Kirchen. Wie kommt die Botschaft an? Wie kommen wir an? Da hat man alles Mögliche probiert. Man hat Werbeabteilungen geschaffen, man hat Presseinstitute gegründet, man hat versucht, das Image aufzupolieren und sagt, ein bisschen besser muss man natürlich seine Ware auch verkaufen. Man muss sich ja darum bemühen, dass die Leute auch ein bisschen Respekt haben und wissen, wer da kommt. Und da muss man die Kirche und die Gemeinde ein bisschen besser herausstellen, damit die Leute wissen, da kommt ja was Großes, was Wichtiges, was sie angeht. Aber wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir doch sagen, es hat alles nichts gefruchtet. Im Gegenteil, die Kirchen werden noch leerer. Die Krise der Kirche schreitet fort, und zwar mit Riesenschritten. Viele Menschen wenden sich ab. Der Unglauben geht mit Riesenschritten vorwärts. Es liegt ja gar nicht an dem, was man an Image probiert hat oder an Publicity. Man hat auch reformiert und aktualisiert und hat versucht zu modernisieren, und man hat alles Mögliche probiert. Man hat neue Stile geschaffen, neue Lieder, neue Formen, man hat neue Methoden eingeführt, man hat die Tagesfragen auf die Tagesordnung gesetzt, man hat alles in die Mitte gestellt, was die Menschen interessiert, über Wirtschaft und Politik und Arbeitslosigkeit. Aber merkwürdigerweise hat das den Menschen die Botschaft nicht näher gebracht, sondern hat sie immer weiter von Jesus weggeführt. Jetzt ist also das Problem, wie kommt man an? Wie kommt man an? Überall in der Welt, in der wir leben, kommt man eigentlich erst an, wenn man eine Schau macht. Ist doch ganz klar, wenn ein Fernsehprogramm nicht mehr läuft, dann wird ein anderes an die Stelle gesetzt, das ankommt bei den Leuten. Und da muss man heute fragen, wie kommt denn die Botschaft an? Muss man sie ersetzen? Muss man sie anders machen, damit sie richtig ankommt? Ich werde immer erinnert an eine Geschichte, die ich einmal gelesen habe, von einem großen Geschäftsmann. Der hat viele Filialen gehabt, aber es ging irgendwie rückwärts. Aber der Geschäftsmann hat das geschickt verdecken können, und statt dass er nun einfach in dieser ganzen Not rabiaten Einschnitt gemacht hätte, hat er im Gegenteil das andere gemacht. Er hat neue Filialen eröffnet und noch mehr geworben und noch mehr probiert. Und das Ganze, wie hat er das finanziert? Mit ungedeckten Wechseln. Und das ging einige Zeit lang ganz gut, aber als dann schließlich der ganze Betrug aufgedeckt wurde, dass da überhaupt keine Finanzmasse mehr dahinter stand, mit dem er das Manko abdecken konnte, da war die Bombe geplatzt. Und da war das furchtbar. Es kommt mir manchmal in diesen Tagen so vor, wie wenn die Christen über ihre Verhältnisse leben mit ungedeckten Wechseln. Die reden noch ganz tolle Sprüche und ganz tolle Parolen, was sie alles wollten, in die Politik prägen, die Politik menschlicher machen, das Wirtschaftsleben sozialisieren, Arbeitslosigkeit beseitigen, Frieden auf der Welt schaffen, Versöhnung stiften. Und wie sieht es in Wirklichkeit aus? Immer weniger Kraft, immer weniger Möglichkeiten. Nicht, das ist falsch, dass sie das Ziel haben, aber wenn man mit Worten plappert und nichts dahinter steht, das ist schlimm. Und das merken die Menschen sehr schnell. Was steht denn eigentlich dahinter, hinter euren großen Programmen? Was habt ihr denn zum Anbieten? Was steht in der Tat in der Bibel, dass einmal alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus der Herr sei? Und dass vor ihm sich alle Knie beugen. Aber wie kommt es dazu? Ich möchte zuerst davon sprechen, wir müssen uns unserer Ohnmacht und Schwäche stellen. Müssen uns unserer Ohnmacht und Schwäche stellen. Haben Sie auch schon einmal versucht, irgendwo in einem neuen Ort, wo Sie zugezogen sind, sich eine Gemeinde zu suchen? Ich höre das heute immer wieder von jungen Leuten oder auch von manchen Gästen, die in unsere Kirche kommen, die sagen, ich will mich zuerst mal umschauen, ich gucke nach einer Gemeinde, die so für mich die richtige ist. Kann man sagen, ist Orgelspiel richtig, ist der Kirchenraum für mich richtig, wie sieht der Pfarrer im Gesicht aus und wie ist der in seiner Art? Und man kann ja viel, wie sind die Menschen, die sind so zurückhaltend oder sind die herzlich? Nach was kann man denn das prüfen? Wie ist denn das Image, das Äußere? Man kann sogar die Schwächen einer Gemeinde nach außen hin überspielen, so wie wir auch unsere eigenen Schwächen überspielen. Der jetzt neben Ihnen sitzt, der weiß vielleicht gar nicht, mit welchen Problemen und Nöten Sie zu ringen haben. Da sind wir oft so verschlossen. Das müssen Sie wissen. Unser Herr ruht nicht, bis fortwährend Ihre Schwächen aufgedeckt werden. Übrigens auch die Schwächen einer Gemeinde. Man kann eine kurze Zeit etwas zudecken und nach außen spielen, aber das geht nicht lange gut. Und es ist so gut, dass unser Herr die Schwächen seiner Gemeinde aufdeckt. Mit der Gemeinde ist nicht viel Staat zu machen. Sie alle sehen die Mängel einer Gemeinde sehr schnell. Übrigens auch an anderen Christen sehen sie die Schwächen sehr schnell. Und wenn Sie bloß in der Apostelgeschichte ein bisschen lesen und Sie noch einmal die erste Christenheit vorüberziehen lassen, dann sehen Sie, was da Streit war und was da auch ein Betrug war und dann Reden gegeneinander und wie da Widerstände waren. Das war gar nicht perfekt. Als die Jünger einmal zu Jesus sagten, schau mal den Tempel an, das ist ein irrsinniges Gebäude, hat ja damals Herodes der Große in ungeheurer Pracht errichten lassen, mit Marmor und mit Glanz, hat Jesus gesagt, das bleibt nicht lang so. Das wird bald ein ganz trostloser Trümmerhaufen sein. Gott hält nicht viel vom Glanz. Gott hält nicht viel von der Schau. Er legt die Schwächen offen. Und das müssen Sie wissen, immer wieder, wenn Sie auch in eine Gemeinde kommen, und ich habe immer wieder probiert, auch jungen Menschen etwa das zu sagen, urteilt nicht nach eurem Blick, urteilt nicht, ach, das sind alte Leute, geht doch mal dahinter und schaut, was hinter dem ist, was euch äußerlich abstößt. Guckt doch mal dahinter, was da ist. Und da kann man natürlich jetzt viel erzählen, wie man auch enttäuscht wurde von Menschen, wie man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Warum stellt denn Gott immer wieder die Schwäche einer Gemeinde so ins Licht? Weil Gott ein Feind ist von aller Schauspielerei. Ich muss das kurz erzählen, was da in Korinth los war. Die Gemeinde in Korinth hat sich ja unter großen Schmerzen erst bilden und aufbauen lassen. Paulus war ja dort und hat in einer Werkstatt gearbeitet, in seinem Handwerk als Sattler. Und er hat lange gebraucht, bis überhaupt ein kleiner Kreis von Glaubenden zusammenkam. Es hat sich kaum jemand zu Jesus bekannt. Und diese Gemeinde, kaum war sie entstanden, da verfiel sie in einen maßlosen Hochmut. Warum das so ist, jetzt mache ich es kurz, Sie können es wieder probieren und testen. Hans Brandenburg sagt in seinem guten Buch von den Kinderkrankheiten des Glaubens, dass er eine typische Kinderkrankheit, die Jungbekehrte treffen würde. Eine typische Kinderkrankheit, kaum ist man zum Glauben gekommen, da setzt man sich elitär über alles andere hinweg und sagt, wir sind allein die Richtigen, wir haben das gefunden und alles andere hat nichts mehr wert. Und sie haben sich bald sogar über Apostel Paulus erhoben, so, ach der ist eine kümmerliche Figur. Wir haben viel bessere Evangelisten, die uns jetzt predigen, und an denen hat man sich erhitzt und erfreut und sagte, wenn die kommen, da ist viel mehr Dampf, da ist viel mehr Power drin, da ist viel mehr Kraft, da kann man was erleben. Und Paulus schreibt ihnen nochmal einen Brief, und in dem Brief, das ist der erste Korintherbrief, schreibt er gleich am Anfang, erinnert euch doch nochmal, wie war denn das, als ihr berufen wurdet? Da war das gar nicht so toll. Nicht viel Mächtige, nicht viel Edle, nicht viel Gewaltige hat Gott berufen. Jetzt frage ich Sie, wie war denn das, als Sie zum ersten Mal Jesus erkannt haben? Da waren Sie in ganz großer Not, da wurden Sie mit ihrem Leben nicht mehr fertig. Da standen sie hilflos den Kräften gegenüber, die sie in die Tiefe ziehen. Und sie haben aufgeblickt und das Wort von Jesus verschlungen, dass er ein Retter ist und wer sich an ihn hält, wird gerettet werden. Warum kommt das bei uns eigentlich so schnell, dass wir so stolz uns erheben, dass wir uns plötzlich rühmen und angeben? Es wäre ja sicher möglich gewesen, dass Gott auch die Mächtigen ruft und die Gewaltigen und die Edlen und die Starken. Aber wenn Sie einmal die letzten 4000 Jahre zurückblicken, die ganze Welt mit ihrer großen Intelligenz, und die ist groß, mit ihrer Philosophie und mit ihrer Wissenschaft hat Gott nicht erkannt. Nicht, dass die Wissenschaft in der Bibel schlecht gemacht wird. Gott hat doch dem Menschen das Denken gegeben. Gott ist fürs Denken. Aber komischerweise ist der Mensch in seinem Denken immer stolz. Und das ist doch nicht schlecht, dass Menschen edel sind. Wir sollten viel edler sein. Und es gibt viele edle Menschen. Aber alle edlen Menschen haben in all ihrer hohen Moral das nicht, dass sie Gott gehorsam sein können und Gottes Willen erfüllen können. Darum hat Jesus seine Gemeinde anders gebaut. Er hat die Gescheiterten und die Gestrandeten gerufen. Das ist ein ganzes Lazarett. Da standen namenlose Leute und die hat er genommen und hat sie zu Sendboten seines Evangeliums gemacht. Und er hat extra solche Leute aus einem Grund genommen, damit sich keiner mehr rühmen kann. Und dann fängt es wieder an. Und dann fangen sie wieder an und sagen, aber wir sind doch die Richtigen. Und wir sind die, die es können. Und wir machen das doch. Schauen Sie mal durch die ganze Bibel durch. Ich habe Ihnen vorhin die Geschichte von Gideon vorgelesen. Und Sie müssen nachlesen, wie es auch bei Gideon im Stolz und in der Abkehr von Gott geendet hat. Erstaunlich viele Leute, die Gott berufen hat, waren Landwirte. Der Hütejunge David, Abraham, der Viehzüchter, der Beduine, Isaac und Jakob, Mose, ein Viehzüchter, Amos, der Prophet, der von den Sykomoren gerufen wurde, vom Feld, den Gott geholt hat. Ganz schlichte Leute, weil Gott offenbar nur in Menschen wirken kann, die ihre Schwäche kennen. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, das soll uns als Gemeinde immer wieder einigen, dass wir ganz offen voreinander sagen, wir haben täglich viel zu kämpfen mit unserer alten Menschenart. Mit dem, was wir sind, auch mit unserem Denken und mit unserem Leben und mit unserem Wollen, aber wir sind so froh, dass Gott uns nicht in die Hochstapelei zwingt, sondern dass wir vor ihm dauernd sagen dürfen, wo wir schuldig geworden sind und dass bei ihm viel Vergebung ist. Unsere Schwäche und unsere Ohnmacht ist offenkundig. Das soll sie nie von irgendjemand abstoßen, wenn sie merken, da sehe ich noch das Menschliche aus allen Ecken herausgucken. Ja, das ist schön, wenn man es noch sieht und merkt, das ist so. Aber da erst entdecken wir die Macht und Größe Jesu. Sie können sagen, jetzt machst du uns aber mies. Nein, ich mache sie nicht mies, es ist mies. Es ist wirklich so bei uns, wie oft Menschen an uns seufzen, wie sie an uns leiden. Aber wir können jetzt ja offen über unsere Schwächen und über unser Versagen reden, jedem Stolz abschwören, weil wir allein auf Jesus Christus unser Vertrauen setzen. So fängt Paulus an. Aber nun seid ihr in Christus Jesus. Ihr seid ja in Christus Jesus. Jetzt dürfen Sie nicht denken, ich hätte eine geringe Meinung von fehlsamen Menschen. Im Gegenteil. Wenn wir heute wieder ein Ehepaar ausschicken, fehlsame Menschen mit allen Mängeln behaftet, entschuldigt, aber das wollen wir so sagen. Und doch in Jesus, damit seine Kraft in dem Leben von sündhaften Menschen zum Siege kommt. Wenn immer wieder Paulus das so ausdrückt, in Jesus sein, dann meint er, das ist wie ein Raum, in dem man lebt, dass er uns von allen Seiten umgibt, dass er all unsere Handlungen begleitet, dass er unsere Gedanken erfüllt und alles, was wir tun und wollen, prägt. Wenn Sie einmal die Geschichte der Christen betrachten, und für mich ist es immer die beste Illustration zum Evangelium, dann werden Sie erleben, wie die Christen sich bemüht haben, der armen Sache Jesu aufzuhelfen. Die haben sich ein bisschen geniert und gesagt, ach, das war ja bei Jesus so arg kümmerlich, wie Jesus mit seinen Sandalen am See Genezareth vorüberging. Wir müssen Jesus in die Chefetagen der Politik hinaufrücken. Und dann haben sie es fertiggebracht, dass der oberste Seelenhirte, der Papst, sogar die Kaiser eingesetzt hat, war es eine fruchtbare Zeit. Im Gegenteil, es war die Hölle. Sogenannte christliche Abendland. Eine Zeit, wo Jesus nicht mehr wirken konnte, wo unter dem Deckmantel des christlichen Glaubens Sünde getobt hat. Und das Evangelium hat sich immer wieder Raum geschaffen, am Rande plötzlich durch ganz schlichte Boten. Da waren es die
Waldenser in den Bergtälern, die das Evangelium genommen haben und Jesus begriffen haben. Da waren es die Reformbewegungen von Johann Huss oder von Wycliffe in England. Und da plötzlich ist wieder urchristliches Leben gewachsen. Ich denke, das wird bis in unsere Tage hinein so sein. Oft ist es dem Urteil der Menschen verborgen und gar nicht mehr sichtbar. Die Menschen sagen, da ist auch nicht viel los. Und da sammeln sich Menschen um das Wort Gottes und lesen es und sie glauben an Jesus Christus. Wo Menschen an ihn glauben, in Jesus sind, da geschieht ungeheuer viel. Das können sie gar nie überschätzen. Da gehen Segenswirkungen in die Welt hinaus. Christus ist uns gemacht zur Heiligung. Diese Korinther waren ja Menschen, die aus dieser Weltstadt, aus ihrem Geschäft, aus ihrem Umgang miteinander auch viel Schmutz an ihrem Leben hatten. Sie sind in Christus Heilige geworden. Eine schönere Anrede kann man gar nicht mehr sagen. Mit all ihren Mängeln und Fehlern sind sie doch nicht das Thema, sondern Christus gebraucht sie und benutzt sie und wohnt in ihnen. Christus ist ihre Weisheit geworden. Sie haben plötzlich seine Leitung. Sie haben eine tiefen Erkenntnis, wie es die menschliche Weisheit gar nie erreichen kann. Und es ist eine Kraft in ihrem Leben. Selbst wenn sie auf dem Krankenbett liegen, geht noch eine große Kraft aus. Das ist ganz anders als die Kraft, von der die Menschen immer reden. Es ist eine Kraft, so wie sie vom Kreuz ausgeht. Eine Kraft, die rettet und die Menschen verändert und neu macht. Nun seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ich wollte, dass sie das auch so erleben, auf den Herrn harren und neue Kraft kriegen. Jetzt kann man sich erst richtig auf Jesus stützen. Womit kann man prahlen? Ja, womit kann man jetzt noch prahlen? Wir Menschen brauchen das ja irgendwo. Wir wollen ankommen, wir wollen ankommen. Davon ging ich ja am Anfang aus und sagen, wie komme ich denn richtig heute an? Ich will doch, dass Menschen mich verstehen können. Das mag so sein, dass viele lächeln, spotten, sich abwenden und das nicht verstehen, was wir ihnen sagen wollen. Wir wollen aber immer ganz nüchtern bleiben. Wir meinen ja mit diesem Wort Nüchternheit immer wieder, dass wir schonungslos auch die sichtbaren Mängel und Fehler unseres Lebens immer besser erkennen. Das ist gut, wenn Sie in Jesus auch Ihre Versäumnisse immer besser erkennen, Ihre Fehler schonungsloser sich aufdecken lassen. Aber auf der anderen Seite immer fester auf Jesus bauen. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Heiligung, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung. In der Bibel steht eine schöne Geschichte von dem König David drin. Er hatte eine sehr unglückliche Ehe mit einer Sauls Tochter. Saul war der Vorgänger von David und die Michal war ein böses Weib. Und sie hat sich oft über ihren Mann lächerlich gemacht. Das kann man ja leicht über uns Männer. Und dann hat sie ihn verspottet vor allem Volk. Wissen Sie, was der David gesagt hat? Ich will noch geringer werden. Das hat ihn nicht einmal getroffen. Es hat ihm nicht mal etwas ausgemacht, dass sich seine eigene Frau vor ihm spöttisch äußerte. Er wusste sich ja in den Augen Gottes als Staub und Asche. Aber er wusste um den anderen Adel, dass der Herr ihn angenommen hatte. Und dass er dem Herrn diente und dass er für den Herrn brauchbar war. Und das wollte er, ein Werkzeug Gottes sein. Und jetzt müsste man wieder das erzählen, wie das schlichte Menschen waren, so wie heute Sie in der Gemeinde das auch erleben können, wenn Sie anfangen und sagen, ich möchte die Liebe Gottes weitergeben, dort wo es in unserer Welt so Not tut an der Barmherzigkeit. Ich möchte Frieden stiften, ich möchte Gutes wirken, ich möchte tätig sein, ich möchte Zeugnis ablegen, so wie unsere Jacques dann das Wassersammeln für die Maasai im Rift Valley, im trockenheißen Rift Valley. Aber bloß was im Namen Jesu geschieht. Nicht, dass das bessere und höhere Menschen wären, sondern ich weiß doch um meine Fehler und um meine Mängel, die werden einmal abgetan sein, wenn ich in der Herrlichkeit vor ihm stehe. Aber ich brauche auch keine Beweihräucherung, ich brauche auch nicht eine falsche Schau, ich brauche nicht eine falsche Publicity, ich brauche auch nicht irgendwelche Sprüche, die das verklären. sondern das Entscheidende bleibt das Wunder, dass eine schlichte Gemeinde und Menschen von Gott benutzt werden, dann ist das gar nicht so wichtig, wie wir ankommen. Und wie unsere Botschaft ankommt, sondern wichtig ist nur, ob der Herr ankommt. Ob der in unserem Leben wirken kann. Und das möchte er. Er sucht sie und ruft sie und will in ihrem Leben viel wirken. Und sie können ein Segen sein für die Welt, weil er alle Macht und alle Gewalt hat. Amen.